Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Staffel 3. Spurensuche. In der dritten Staffel der klingenden Zeitgeschichte im Ohr begeben wir uns auf Spurensuche. Unser Ausgangspunkt dafür ist wiederum das Archiv der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. In unserem Archiv schlummern viele Geschichten, die darauf warten, entdeckt und erzählt zu werden. In den drei Kapiteln unserer neuen Staffel geht es um ein Theater, das der MDW über Jahrzehnte hinweg verloren ging, um ein Klavier, das während der NS-Zeit geraubt wurde, und um eine prachtvolle Rektorskette, die in den 1930er Jahren scheinbar spurlos verschwand. Begleiten Sie uns, wie wir diesen Geschichten nachspüren, Expertinnen und Experten befragen und uns bei unserer Suche in Archive, Bibliotheken und auch auf einen alten Dachboden begeben.
Kapitel 1: Das verlorene Theater. Wie der MDW das Akademietheater abhanden kam. Folge 2: Ein Wiener Theaterkarussell und seine Fliehkräfte.
Dieses Theater ist das Herzstück des Gebäudes. Es ist als die Schul- und Übungsbühne, als die es errichtet wurde, zentral für das Haus, zentral für die Lehre.
Es war aber so, dass das Akademietheater sich insofern für Reinhard dann nicht mehr geeignet hat, weil es ja ständig von der Staatsbühne, also vom Burgtheater, beansprucht wurde.
Die Akademie hat immer wieder dann Unterricht absagen müssen, indem die Schüler einfach zum Unterricht kamen und es war schlicht und einfach der Raum nicht frei. Das nahm im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer mehr zu.
Ja, wo ist das Akademietheater?
Ja, natürlich, die Frage haben sich die Leute klarerweise gestellt, weil es gab natürlich früher die Besucherinnen der Konzerte oder Vorstellungen der Akademie, das waren quasi einerseits die Anverwandten der Studierenden klarerweise, durchaus aber auch viele Kritiker, damals sicher männliche, ja, vielleicht die Bienenfelder ausgenommen, aber das muss man auch dazu sagen, dass die Vorstellung der Akademie regelmäßig besprochen wurden in der Presse und dass das durchaus immer spannend war, ist auch zu sehen, wenn da prognostiziert wurde, das sind die Stars von morgen. Die oder derjenige, der hat eine große Zukunft und wurde Karrieren prophezeit. Und das war sicher auch für ein allgemeines Publikum durchaus spannend, die Vorstellungen der Akademie zu besuchen, einfach um sich anzuschauen, kann ich da auch jemanden mitentdecken. Ja. Sehe ich jetzt den ersten Auftritt eines späteren Stars, den ich dann vielleicht in der Staatsoper oder Volksoper singen? Ja.
Bevor der Verlust des Akademietheaters seinen weiteren Verlauf nahm, stand die damalige Akademie für Musik und Darstellende Kunst vor einem ganz anderen Problem. Ein Jahr nach der feierlichen Eröffnung stürzten in dem neu errichteten Gebäude Decken ein.
Aus dem ausführlichen Berichte des Statthalterei-Baudepartements ergibt sich, dass der Bau des Akademiegebäudes nicht nur hinsichtlich der Deckenkonstruktion, sondern auch hinsichtlich der ganzen Baukonstruktion überhaupt, des Mauerwerks, der Fundierung, der Beleuchtungs- und der Signalanlagen, der Schalldichtheit, der Türen und Fenster, ja sogar bis herab zu den Türschnallen, in überaus sorgloser und oberflächlicher, sonst nur bei sogenannten Spekulationsbauten üblicher und jedenfalls durch nichts zu rechtfertigender, schleuderhafter, unsolider, schlechter und fehlerhafter Weise ausgeführt wurde.
Dieser Bericht, der im März 1915 seitens der Akademie an das Unterrichtsministerium übermittelt wurde, lässt keine Zweifel offen. Das gesamte zweite und dritte Stockwerk sowie der Sitzungssaal, die Bibliothek und die Opernschule konnten nicht mehr benutzt werden. Weite Teile des gesamten Gebäudes mussten aus Sicherheitsgründen demoliert werden. Im Großen und Ganzen blieben nur die Außenwände stehen. Das Akademietheater war zwar weniger in Mitleidenschaft gezogen als die Unterrichtsräume, dennoch konnten zwischen März 1915 und Mai 1916 keine Aufführungen dort stattfinden. Im Dezember 1916 wurden die Bauarbeiten im Akademiegebäude schließlich für beendet erklärt.
Hiermit beehre ich mich dem kaiserlich-königlichen Ministerium zu berichten, dass die baulichen Rekonstruktionsarbeiten im Akademiegebäude zum Abschluss gebracht sind und sonach wieder sämtliche Räume der Akademie zur Verfügung stehen.
Kaum war das Akademiegebäude wiederhergestellt, wurden Pläne dafür geschmiedet, wie das Akademietheater durch das Burgtheater genutzt werden könne. Dazu schrieb das Fremdenblatt am 7. April 1918:
Wie verlautet ist dieser Tage zwischen der Direktion des Hofburgtheaters und der Kaiserlich-Königlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst eine Vereinbarung zustande gekommen, der zufolge das Burgtheater im Akademietheater eine Reihe Vorstellungen veranstaltet, in denen jene Werke des Burgtheater-Repertoires zur Darstellung gelangen, die einen intimeren Rahmen brauchen. Schon unter der früheren Burgtheaterdirektion wurde der Plan, das reizende Akademietheater für Burgtheaterzwecke zu benutzen, in Erwägung gezogen. Die Sache scheiterte aber jedes Mal am Standpunkt des Akademiepräsidiums, das den Theaterraum ausschließlich für die Vorstellungen der Akademie in Anspruch nahm. Nun soll ein Abkommen darüber getroffen worden sein, dass das Akademietheater dem Burgtheater an 80 Abenden im Jahre zur Verfügung stellt. Mit den Vorstellungen wird schon im Herbst des nächsten Jahres begonnen werden.
Der Präsident der Akademie, Karl von Wiener, dementierte drei Tage später, am 10. April 1918, ebenfalls im Fremdenblatt, dass die Nutzungspläne bislang am Akademiepräsidium gescheitert seien.
Vielmehr habe ich selbst schon während des Baus des Akademiegebäudes den kompetenten Hofbehörden nahegelegt, das Akademietheater für Zwecke der Hoftheater zu benutzen. Auf diesen Plan ist jedoch von diesen Behörden nicht eingegangen worden.
Abgelehnt wurde dieser Plan in weiterer Folge vom Burgtheater selbst. Im August 1918 übernahm ein Dreierkollegium die Leitung des Burgtheaters. Ein Mitglied dieses Kollegiums, der Schriftsteller und Dramatiker Hermann Bahr, bezeichnete das Akademietheater als nicht intim genug. Im November 1918 kam ein neuer Direktor ans Haus, der sich allen Widrigkeiten, die mit dem Ende des Ersten Weltkriegs einhergingen, zum Trotz auf die Suche nach einer zweiten Bühne für das Burgtheater begab.
Man muss sich die Abfolge von Direktionen und auch die Situation innerhalb von Direktionsperioden so vorstellen, dass es hier weniger einen Plan als zahlreiche Intrigen gegeben hat. Man wollte vielleicht dem Vorgänger etwas nicht gönnen, hat relativ kurzfristig Ideen gehabt. Also der wirkliche Gedanke, warum man eigentlich eine zweite Bühne braucht, die mit dem Kammerspiel oder mit dem Kammerspielgedanken zusammenhängt, die gab es nicht. Also man hat nicht einen Ort gesucht, an dem man die Intimität oder den leisen Dialog praktizieren konnte, sondern man hat relativ abstrakt von einer zweiten Spielstätte geschwärmt. Dazu kamen noch Bühnen, die im Grunde nicht wirklich geeignet waren, nämlich das Theater an der Wien und vor allem das Schönbrunner Schlosstheater, in dem das Burgtheater ja zahlreiche Inszenierungen dann auch gezeigt hat. Nun ist das Schönbrunner Schlosstheater ein höfisches Theater, ein Barocktheater, das sich für Unterhaltungsstücke und auch für Stücke in kleineren Rahmen schwer eignet. Es ist eine große Schwierigkeit. Dann ist dieses Schlosstheater auch sehr weit abgelegen, was dazu geführt hat, dass die Leute nicht in Scharen dorthin geströmt sind. Also es ist eine gewisse Planlosigkeit, die sich aus der Inhaltslosigkeit ergibt, aber auch aus der Suche nach Räumen, die im Grunde für diese Vorhaben nicht geeignet waren.
Das Wiener Theaterkarussell der Zwischenkriegszeit nahm Fahrt auf. Im Juni 1919 wurde das Schönbrunner Schlosstheater als Sommerbühne des Burgtheaters eröffnet und bis 1924 als solche bespielt. Mit einer Ausnahme, wie der Morgen, das Wiener Montagblatt, am 12. Juni 1922 berichtete.
Max Reinhardt hätte gern im Burgtheater gearbeitet, wenn man ihm dort nicht von vornherein feindselig begegnet wäre. Er wollte ins Schönbrunner Schlosstheater, man verhinderte das und ließ das kleine Haus lieber leer stehen. Wir haben kürzlich die fidele Mischung von Einladung und Hinauswurf festgehalten, mit der Direktor Wildgans dem Professor Reinhardt entgegengetreten ist. Freilich hat Wildgans in letzter Zeit unter dem Druck der öffentlichen Meinung die geballte Faust etwas sorgfältiger versteckt und den einladenden Ton lauter hören lassen. Aber Reinhardt hat sich nicht täuschen lassen.
Max Reinhardt gehörte bereits zu diesem Zeitpunkt zu den bekanntesten Theaterpersönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Er schrieb sich als Intendant, Regisseur, Gründer der Salzburger Festspiele und des nach ihm benannten Max-Reinhardt-Seminars in die Theatergeschichte ein. Der Schriftsteller Anton Wildgans wurde 1921 zum Direktor des Burgtheaters ernannt. Mit diesem Amt übernahm er auch die Verpflichtungen seines Vorgängers, der mit Max Reinhardt bereits einen Vertrag ausverhandelt hatte. Wildgans setzte seine Kräfte darin, diesen Vertrag, wenn nicht rückgängig zu machen, dann zumindest abzuändern. Wie hat es sich nun tatsächlich verhalten mit Max Reinhardt und dem Wiener Burgtheater?
Vielleicht sollte man zunächst sagen, dass das Burgtheater zu der Zeit in einer Krise war. Es sind einige Leute weggegangen, es hat eine Spielplankrise gegeben. Und da wurde gedacht, dass jemand, der sehr erfolgreich war wie der Max Reinhardt, das Burgtheater retten könne oder dem Burgtheater helfen könne. Also es ist nicht so gewesen, dass Reinhardt sich, wie das dann dargestellt wurde, unbedingt aufgedrängt hat, sondern es war ein Angebot, dass er teilweise dann auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern seines Ensembles kommt und arbeitet. Anton Wildgans hat das verhindert. Es war nicht nur er, sondern es war ziemliche Attacken gegen Max Reinhardt, die ihn als das Fremde, als das Andere dargestellt haben. Und es war da sicherlich auch Antisemitismus im Spiel. Es hat seine engere Mitarbeiterin, die Gusti Adler, in ihren Erinnerungen geschrieben, dass damals Vorläufer hitlerischer Elemente antisemitische Einwendungen gemacht hätten. Und das ist sicher nicht anzuzweifeln. Diese Attacken, also dass der Reinhardt das ganz andere sei, sind also so zu verstehen. Und das Burgtheater wurde so als geschlossener Raum zu sehen, in dem das Fremde keinen Platz hat.
Peter Rössler, Theaterwissenschaftler am Max-Reinhardt-Seminar, erzählt uns auch, in welcher Form Max Reinhardt am Akademietheater tätig war.
Im Rahmen der Fachhochschule für Musik und Darstellende Kunst wurden Reinhardt-Hochschulseminarien übertragen. Er hat offiziell zunächst als Lehrer für Schauspiel und Regie gewirkt, wobei er Regie dort nicht unterrichtet hat. Und diese Hochschulseminarien haben bei Reinhardt dazu geführt, dass es zu Aufführungen kam. Aufführungen, die zum Teil im Akademietheater gezeigt wurden. 1925 hat Max Reinhardt Szenen aus Der eingebildete Kranke von Molière und aus dem Sommernachtstraum dort gezeigt, die er eben mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet hat. Das waren, was für Reinhardt typisch ist, Nachbildungen seiner Inszenierungen. Dennoch hat er sehr individuell mit den Schauspielschülerinnen und Schauspielschülern gearbeitet. Das waren sehr beachtete Aufführungen in Wien, auch von der Presse besprochene Aufführungen. Es war aber so, dass das Akademietheater sich insofern für Reinhardt dann nicht mehr geeignet hat, weil es ja ständig von der Staatsbühne, also vom Burgtheater, beansprucht wurde. Er hat schon, wie er mit seinen Schülerinnen und Schülern an diesen Szenen gearbeitet hat, immer wieder ausweichen müssen. Und er hat dort zwar einen Raum gehabt, auch mit einem Podium, aber das war natürlich für Proben nicht so geeignet. Und bei der Gründung des oder bei der Durchsetzung der Institution, die dann später unter dem Namen Max-Reinhardt-Seminar bekannt wurde, Schauspiel- und Regie-Seminar, Schauspielschule- und Regie-Seminar Schönbrunn auch, da war das ein wesentliches Argument. Er braucht ein Theater, nämlich das Schönbrunner Schlosstheater, das er bereits ins Auge gefasst hat, und kann am Akademietheater nicht arbeiten, weil das nicht ständig zur Verfügung steht.
Moment, war es nicht das Burgtheater selbst, das zuvor keinerlei Interesse an der Nutzung des Akademietheaters bekundet hatte? Was war in der Zwischenzeit passiert? Anton Wildgans, der von Februar 1921 bis Juli 1922 Direktor des Burgtheaters war und der dem Fremden in der Person Max Reinhardts keinen Raum geben wollte, moniert in einem Brief:
Außerdem war ich es, der dem Burgtheater als einzig brauchbare Kammer- und Lustspielbühne das Akademietheater sicherte, was trotz mannigfacher Versuche vor mir keinem Direktor gelungen war.
Diese mannigfachen Versuche seiner Vorgänger konnten wir nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, die ersten Avancen, das Akademietheater dem Burgtheater zur Verfügung zu stellen, waren, vor allem im Hinblick auf mögliche Mieteinnahmen, vom Präsidium der Akademie ausgegangen. Fest steht hingegen, dass es am 8. Juni 1922, also noch unter der Direktion Wildgans, zu einer grundsätzlichen Einigung darüber kam, in welchem Umfang die Akademiebühne durch das Burgtheater mitbenutzt werden sollte.
Protokoll der Verhandlung über die Überlassung des Akademietheaters für Burgtheatervorstellungen. Erstens. Dem Burgtheater wird in der Zeit vom 1. November bis 30. April das Akademietheater für alle Samstage und Sonntage abends zur Verfügung gestellt. Zweitens. Zur Vorbereitung dieser Vorstellungen wird die Bühne dem Burgtheater für Proben an allen Vormittagen von 9 Uhr bis 1 Uhr, in Klammer längstens 2 Uhr, zur regelmäßigen Benutzung überlassen. Eine Inanspruchnahme der Bühne zu Übungs- und Schulzwecken wird am Vormittage während dieser Zeit nur nach vorher gepflogenem Einvernehmen mit der Burgtheaterdirektion erfolgen. Drittens. In der Zeit vom 1. September bis 31. Oktober wird das Burgtheater die Akademiebühne vorläufig nur für Probezwecke in Anspruch nehmen. Doch behält sich die Burgtheaterdirektion vor, auch in dieser Zeit im Einvernehmen mit der Akademie Abendvorstellungen zu veranstalten. Viertens. Während der Dauer dieser Vereinbarungen wird von der Akademiedirektion die Veranstaltung von Theatervorstellungen durch professionelle Theaterunternehmungen nicht zugelassen. Hingegen ist die Veranstaltung von musikalischen Aufführungen oder Tanzabenden, ferner von Rezitationsabenden, zulässig. Die eigenen Aufführungen der Akademie werden durch diese Abmachungen in keiner Weise berührt.
So einvernehmlich sich die Nutzung des Akademietheaters durch das Burgtheater, zumindest auf dem Papier, darstellt, so groß waren später die Streitigkeiten darüber, welchem Burgtheaterdirektor diese glückliche und folgenreiche Vereinbarung letztendlich zu verdanken sei. Max Paulsen, der Anton Wildgans im August 1922 als Direktor des Burgtheaters nachfolgte, schrieb rückblickend in einem Memorandum:
Unser verehrter und einstmals von mir geliebter Dichter Anton Wildgans hat nichts angebahnt, was mit der Eröffnung des Akademietheaters durch mich am 7. September 1922 nur irgendwie im Zusammenhange steht. Unser Dichter wollte damals nämlich vorsichtig und tapfer sein. Ich aber meinte, das ginge nicht gleichzeitig, sondern eventuell nur abwechselnd. Mein Hintergedanke war, Wildgans die Bühne als Konversationsstück Dépendance zu servieren. Es wollte mir aber absolut nicht gelingen, meinen Chef zu einer Anteilnahme zu bewegen. Aber ich war ein übler Mann und bohrte, zapfte den Dichter geradezu an, um ihn aus seiner olympischen Ruhe aufzuscheuchen. Endlich war Wildgans meines Drängens müde. Er entschloss sich zu einem redoutablen Kompromiss. Unser Dichter hatte sich die Spielerlaubnis für diese Samstag- und Sonntagvorstellung beim Ministerium erwirkt, ohne vorsichtigerweise eine Spielverpflichtung zu übernehmen. Das war Anfang und Ende der Antoninischen Akademie Meriten. Die diesbezügliche Verbindung mit dem Ministerium wurde nicht mehr aufrechterhalten. Natürlich hält jeder seine Läuse für Gazellen. Tatsache bleibt aber, dass ich damals, eben warm zum Direktor ernannt, innerhalb von 10 Tagen alle Verhandlungen selbst eingeleitet, selbst geführt, die Abmachungen selbst getroffen, das Akademietheater am 8. September aus eigener Machtvollkommenheit selbst eröffnet habe.
Diesem Selbstzeugnis zufolge war Max Paulsen der Mann der Stunde, dem es gelang, das Akademietheater für das Burgtheater einzunehmen. Im Übereinkommen, das 1922 von Paulsen, wie er schreibt, selbst eingeleitet und selbst getroffen wurde, steht, dass die Akademiebühne dem Burgtheater
an allen für die eigenen Veranstaltungen nicht in Betracht kommenden Abenden, an Sonn- und Feiertagen auch nachmittags, zur Spielbenutzung zu überlassen ist.
Die erste Burgtheatervorstellung im Akademietheater, die Max Paulsen ebenfalls aus eigener Machtvollkommenheit ganz und gar selbst bewerkstelligt haben will, fand am 8. September 1922 statt. Gezeigt wurde Iphigenie auf Tauris. Aufgrund eines landesweiten Streiks der grafischen Betriebe gab es keine Möglichkeit, die Vorstellung entsprechend über verschiedene Drucksorten wie Plakate oder Zeitungsannoncen anzukündigen.
Weil weder Zeitungen noch Theaterzettel erschienen, blieben breite Schichten der Bevölkerung in Unkenntnis von den Aufführungen. Am empfindlichsten wurde das dem Burgtheater am 8. September während des Streiks angegliederte Akademietheater in Mitleidenschaft gezogen, von dessen Betrieb nur ein ganz kleiner Kreis Kenntnis erlangte.
Noch war das Akademietheater dem Burgtheater nicht vollkommen einverleibt worden, wie dieser Bericht des Wiener Extrablatts vom 15. September 1922 suggeriert. Auf die Iphigenie folgten jedoch beinahe täglich weitere Vorstellungen. Jedes Mal wurde dabei ein anderes Stück auf die Bühne des Akademietheaters gestellt. Wieso kurzfristige Inszenierungen auf einer neuen Bühne überhaupt möglich sind, fragen wir Peter Rössler vom Max-Reinhardt-Seminar.
Also es waren Inszenierungen, die es bereits gab und die immer wieder aufgenommen wurden. Und die Proben waren nicht in unserem heutigen Sinn konzipiert, sondern das waren Stellproben. Also man hat gewusst, man kommt von der Richtung oder von der Richtung. Und dann haben die Leute ihre Rolle, die sie vielleicht schon vorher gespielt haben, da präsentiert. Oder sie sind in eine bestehende Form hineingekommen und haben diese Rolle übernommen. Eine wirkliche Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern in der Weise, wie wir sie heute kennen oder wie sie auch bei Max Reinhardt dann der Fall war, hat es nicht gegeben. Es waren eben vererbte Rollen, es war ein repräsentativer Habitus auch der Schauspieler und Schauspielerinnen, die ja noch Hofschauspieler waren oder in der Nachfolge davon sich gesehen haben. Das hat auch dazu geführt, dass man etwa bei Wiederaufnahmen als Burgtheaterheroe oder als Burgtheaterheroin gar nicht selbst zu dieser Wiederaufnahme gekommen ist. Das haben andere Leute übernommen, sondern man ist dann nur am Abend aufgetreten und hat seinen Part präsentiert. Es ist eine andere Form von Theater. Es gab natürlich sehr gute Schauspieler und es gab auch da große Unterschiede in der Konzeption einer Aufführung. Aber man muss sich das eben etwas anders vorstellen oder grundsätzlich anders vorstellen, als man es heute sieht. Umso mehr erstaunt es, wenn man rückwirkend oft zu Idealisierungen kommt. Das alte Burgtheater da war noch wirkliches Theater. Die Frage ist immer, wann dieses alte Burgtheater dann aufgehört hat. Meistens war es dann immer die vorige Generation oder Direktion. Aber das sind eben teilweise Rückprojektionen.
Durch die häufigen Vorführungen des Burgtheaters verstärkte sich der Eindruck, dass es sich beim Akademietheater um ein weiteres Bundestheater handelte. Schon damals schien kaum jemand auf die Idee zu kommen, dass sich in seinem Namen eine andere Zugehörigkeit und Funktion verbarg als die einer Staatsbühne.
Wir haben jetzt glücklich drei Staatstheater, in denen Komödie gespielt wird. Das Burgtheater, das Redoutentheater und das Akademietheater. Der Wiener freut sich dieser theatralischen Dreieinigkeit und ist stolz auf das neue Theaterchen. Nur weiß er leider nicht ganz genau, wo es sich eigentlich befindet. Die, die schon dort waren, wissen es natürlich, das ist aber eine kleine Minderheit, während die große Mehrheit der Theaterfreunde allerlei Vermutungen aussprechen. Akademie der bildenden Künste, Musikvereinssaal. Nein, das akademische Gymnasium beherbergt das Akademietheater. Es sei daher zum Nutzen und Frommen aller mitgeteilt, dass das Akademietheater sich im Gebäude des Konzerthauses befindet, und zwar hat es einen separaten Eingang von der Liststraße.
Dass die ursprüngliche Funktion des Akademietheaters als Schul- und Übungsbühne so schnell in Vergessenheit geriet, war kein Zufall. Tatsächlich stellte sich bald heraus, dass das Burgtheater formelle Beschwerden erhob, wenn die Akademie ihr eigenes Theater für Aufführungen beanspruchte. Wie es um alternative Räume bzw. Bühnen stand, in denen der Unterricht planmäßig hätte stattfinden können, erzählt uns Lynn Heller.
Also man hat immer wieder versucht, andere Konzertsäle dann als Ausweichquartiere zu finden. Man hoffte dann, als das Burgtheater übernommen hat, immer mehr die Veranstaltungen hat versucht, das Burgtheater dazu zu bringen, Redoutensaal, wo sie darauf Zugriff hatten, zur Verfügung zu stellen. Es wurde alles abgelehnt.
Es gab dann auch keine Konsequenzen, oder? Also für
man sucht fast schon verzweifelt und in tiefe Mitleid mit den damals an der Akademie Agierenden nach irgendwelchen derlei Dingen und wird nicht fündig. Ja? Also man spürt da wirklich, wie sich die Verzweiflung steigert seitens der Akademie, weil sie in ihrem eigenen Haus, in ihrem eigenen Theater auf verlorenen Posten stehen, von der Bundestheaterverwaltung da auch eigentlich keine Rückendeckung erfahren. Die wurde natürlich kontaktiert, es wurde nicht nur mit dem Burgtheater korrespondiert, es wurde sehr wohl auch eine Ebene höher gegangen, um Beschwerden vorzubringen. Und die sind, verhallt könnte man es vielleicht nennen. Und wenn es Reaktionen gab, waren die nicht unbedingt dazu geeignet, große Hoffnungen zu schüren, dass man da Chancen hätte, auf einem guten grünen Zweig wiederzukommen in der Nutzung. Ja.
Die Akademie hat immer wieder dann Unterricht absagen müssen, indem die Schüler einfach zum Unterricht kamen und es war schlicht und einfach der Raum nicht frei. Das nahm im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer mehr zu. Aber Versuche der Akademie, das dann ans Ministerium oder Bundesgebäudeverwaltung oder wer auch immer, waren die Antworten vom Ministerium immer im Sinne des Burgtheaters. Und zwar, es gab ganz klare Richtlinien, also von 14.30 bis 17.30 sollte es der Akademie zur Verfügung stehen für Proben und x Tage im Monat zusätzlich nach Übereinkunft. Und dann schreibt dann das Akademie oder die Akademie an das Ministerium, das Burgtheater hält sich nicht dran. In der letzten Woche hat es keinen einzigen Tag gegeben, ob wir von Montag bis Freitag hätten Unterricht haben sollen. Keinen einzigen Tag haben sie freigemacht. Und das Ministerium antwortete, ja, nehmen Sie es ja nicht so wörtlich.
Angesichts der zunehmenden und vor allem auch zusehends vertragswidrigen Inanspruchnahme des Akademietheaters durch das Burgtheater stellen sich uns zwei prinzipielle Fragen. Welchen Vorteil erhofften sich beide Seiten, die Akademie und das Burgtheater, von diesem unglücklichen bzw. nicht mehr ganz legalen Arrangement? Und warum schritt niemand ein, um die Schul- und Übungsbühne zu retten?
Ich glaube, ganz ehrlich, dass das in erster Linie rein finanzielle Überlegungen waren.
Okay. Von Burgtheaterseite her?
Nein, vom Ministeriumseite her. Denn also das Burgtheater schreibt immer wieder, wenn sie auch nur eine Vorstellung im Monat weniger machen, ist das ein derartiger finanzieller Verlust für sie. Das heißt, das Burgtheater zahlt an das Ministerium oder Bundestheaterverwaltung eine Zeit lang auch an die Akademie. Da gibt es Unterschiede mit der Zeit. Aber die zahlen die Miete, aber sie kriegen so viel mehr Geld mit den Einnahmen, dass das für sie ein Verlust ist, wenn sie einen Abend weniger halten. Und natürlich, das Ministerium war interessiert daran, dass Geld hereinkommt. Burgtheater hat immer mehr Druck gemacht. Wenn wir es nicht so oft kriegen, wie wir wollen, machen wir nicht mehr mit. Und das wäre natürlich eine schreckliche Vorstellung für das Ministerium, weil wenn das Geld nicht hereingekommen wäre, also das Burgtheater konnte Druck damit machen, sich zurückzuziehen.
Ursprünglich war vereinbart worden, dass das Burgtheater für jede Vorstellung eine Miete von 50.000 Kronen und für jede Probe 4.000 Kronen zu bezahlen habe. Wir können uns unter diesen Beträgen nicht viel vorstellen. Mit Hilfe des historischen Währungsrechners der Österreichischen Nationalbank ermitteln wir, dass im Jahr 1922 50.000 Kronen heute in etwa einer Kaufkraft von 72 Euro entsprechen. In den 1920er Jahren herrschte in Österreich galoppierende Inflation. Bereits Ende 1922 wurde die Pauschalvergütung für eine Vorstellung auf 400.000 Kronen erhöht. Im Jahr 1923 entsprachen 400.000 Kronen einer heutigen Kaufkraft von 248 Euro. Der damalige Direktor der Akademie, Josef Marx, führt in einem Rechenschaftsbericht gegenüber dem Professorenkollegium am 23. Juni 1923 aus:
Bedeutungsvoll war auch die Vermietung des Akademietheaters an das Burgtheater. Aus diesem Verhältnisse sind der Akademie eigene Einnahmen erflossen, welche zum Teile Unterstützungszwecken für Schüler zugewendet werden konnten, insbesondere aber eine bedeutende Zahl von Akademieaufführungen ermöglichten, welche aus den staatlicherseits zur Verfügung gestellten Subventionen hätten niemals bestritten werden können.
Zwar stand der Akademie nun ihre Schul- und Übungsbühne in deutlich geringerem Ausmaß zur Verfügung, die wenigen hauseigenen Aufführungen waren aber nur unter diesen vertrackten Umständen überhaupt möglich. Bald darauf zeigte sich, dass sich die materiellen Erwartungen, die an die Weitervermietung gestellt wurden, nicht erfüllten. Im Juni 1923 wurde die Miete für das Burgtheater auf 800.000 Kronen erhöht. Das entspricht einer aktuellen Kaufkraft von knapp 500 Euro. Diese Einnahmen kamen nun ausschließlich dem Akademielehrkörper zugute. Zwei Jahre später änderte sich die Situation der Mieteinnahmen drastisch. Von 1925 an entfielen zwei Drittel der Pauschalvergütung durch das Burgtheater auf die Bundesgebäudeverwaltung. Nur noch ein Drittel kam der Akademie selbst zugute. Gleichzeitig weitete das Burgtheater seine Ansprüche auf die Akademiebühne aus und entwickelte sich, wie der spätere Akademiepräsident Hans Sittner rückblickend in einem Brief schreibt:
Von einem Gast zu einem Herrn.
Anlässlich eines 1926 von Max Reinhardt abgehaltenen Seminars schreibt der damalige Leiter der MdW, Josef Marx, an das Bundesministerium für Unterricht:
Max Reinhardt vertritt mit vollem Rechte den Standpunkt, dass für den Schauspielschüler das Theater ebenso ein unentbehrliches Übungsinstrument ist wie für den Klavier- oder Violinschüler der Flügel bzw. die Geige. Er muss es in ständiger Übung beherrschen können. Nun ist das Akademietheater an den Vormittagen und zwar oft bis in den späteren Nachmittag und auch an den meisten Abenden des Spieljahres durch das Burgtheater in Anspruch genommen. Es wird daher notwendig sein, festzustellen, ob das Akademietheater seinem ursprünglichen Zwecke wieder in dem Ausmaß zugeführt werden kann, dass die Unterrichtsführung durch Professor Reinhardt gesichert erscheint.
Mitteilungen dieser Art zeigten keinerlei praktische Konsequenzen. Auch mit der Übergabe des Schönbrunner Schlosstheaters an das Max-Reinhardt-Seminar im Jahr 1928 änderte sich nichts für die Akademie. Die anderen Schauspielklassen sowie der operndramatische Unterricht blieben ebenso wie Konzerte der Instrumentalklassen und Tanzaufführungen davon völlig unberührt. Ein Burgtheaterstudio, das 1931 neu gegründet wurde, nahm das Akademietheater noch zusätzlich zu den Aufführungen und Proben in Anspruch. Bis 1935 bestand dieses Studio, das jüngeren und noch unbekannteren Mitgliedern des Burgtheaterensembles eine Bühne bieten sollte. Die Demontage des Akademietheaters als Schul- und Übungsbühne ist in den 1930er Jahren bereits in vollem Gang. Ein symptomatisches Ereignis dafür ist etwa der Abbau der theatereigenen Orgel. Im Juni 1934 schreibt der damalige Leiter der Abteilung für Kirchen- und Schulmusik, Josef Lechthaler, bezüglich der Theaterorgel an die Direktion der Akademie:
Wird überhaupt nicht dort verwendet. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die derzeit im Akademietheater stehende dreimanualige Orgel in die Abteilung für Kirchen- und Schulmusik übertragen wird.
1935 wurde die Theaterorgel dann tatsächlich in die Abteilung für Kirchen- und Schulmusik überführt. Die Fliehkräfte des Wiener Theaterkarussells der Zwischenkriegszeit haben also die Akademie aus dem Einflussbereich über ihre Schul- und Übungsbühne ganz schön weit hinaus katapultiert. Wie es mit dem Akademietheater in der Zeit des Nationalsozialismus weiterging und welche Kontinuitäten es bis heute gibt, diesen Fragen gehen wir in der nächsten Folge des Podcasts nach.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.